hast alles in der Hand. Du regierst, du steuerst alles. Wir loben den Herrn. Vater, ich danke dir für heute Abend, dass wir jetzt in deine Gegenwart hineingehen können. Du bist der Schöpfer des Universums. Du hast alles in deiner Hand. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott bejubeln, besingen, bejauchzen und was es auch immer ist, einfach Gott alle Ehre geben und ihm einfach Danke sagen. Danke für diesen Tag, danke für die Gelegenheit, im Haus Gottes sein zu dürfen und Königskinder sein zu können. Heute ist ja das Thema Tipps, wie man Krisen überwindet. Mit Gottes Hilfe können wir das Unmögliche schaffen. Das Unmögliche, und das wollen wir auch. Gott möge uns segnen. Wir singen. Preis ihn jetzt, wink ihm zu, sag ihm Dankeschön, applaudiere, jubiliere, jauchze, danke Vater, danke Vater, danke Vater für diesen Tag, für die Bewahrung des Tages. Danke, Jesus, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du lebst und dass du überlebt hast den Tod und dem Tod die Macht genommen hast. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, halleluja. Danke für die Führungen. Danke für die Fügungen. Danke für alles, was wir bisher in deiner Gnade erleben durften. Alles ist Erbarmen. Alles ist Liebe. Danke, Herr, für diese ausgeschüttete Liebe Gottes. Halleluja, halleluja. Wir sind es nicht wert, wir haben es nicht verdient, aber es ist Gnade. Und ich preise diese unaussprechliche Gnade. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Ich will dich loben, Herr. Halleluja. Und wer Gott lobt, der lebt auf der Sonnenseite des Lebens. Und da möchten wir alle hin, auf die Sonnenseite des Lebens. Und wir zählen die Sonnenstunden in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Das ist etwas Schönes. Da vergessen wir alles andere, die dunklen, finsteren Augenblicke, die trüben Momente unseres Lebens. Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Ich danke dir. Ich preise dich, Gott. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja, halleluja. Was wollen wir tun? Wir wollen den Herrn loben, den Herrn preisen. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Wir wollen den Herrn anbeten. Ihr habt mir abgewöhnt, Gott zu loben. Bitte nicht erschrecken. Ihr habt mich abgewöhnt, Gott zu loben, was er mir getan hat. Das ist zu wenig. Das ist nur so ein kleiner Klacks gewesen, was er mir getan hat. Ich lobe den Herrn für all das, was er noch in meinem Leben tun wird. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Ich lobe Gott für die himmlische Wohnung. Ich lobe Gott für die Herrlichkeit, die auf mich wartet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und so weiter. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also, was der dir deine Sünden vergibt, das ist nur vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre deines Lebens gewesen oder 40 Jahre. Aber was auf mich wartet, ist die Ewigkeit. Ich lobe Gott für die Ewigkeit. Manche Leute sagen manchmal, ich habe keinen Grund zum Loben und zum Danken. Denk an deine Ewigkeit. Die herrlichen Straßen aus Gold und die Paläste aus Edelstein und Elfenbein und am kristallenen Meer. Oh, dann wohnst du königlicher, als irgendein König je gelebt hat. Und da lobst du Gott. Halleluja. Und da preist du Gott und sagst da, kein Hunger, keine Hitze, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Auf Wiedersehen und all das, keine Veränderung. Alles ist ewig. Und da lobe ich. Ich lobe also Gott für Dinge, die kommen werden. Und da habe ich so viel zu tun, so dass ich mich nicht mehr beschäftige mit dem, was da war. Denn irgendwo müssen wir unser Leben abschließen. Und sagen, das ist passiert, das war. Und wenn du dein Leben abwägst, es war gut und schlecht. Und wenn du dann Prediger liest, das Buch Prediger in der Bibel, alles ist nur Haschen nach Wind. Ob einer viel gelernt hat oder wenig gelernt hat, ob einer was verstanden hat oder nicht verstanden ist, war nur Haschen nach Wind. Aber das, was kommt, Halleluja, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Heute Abend, ich möchte euch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Wir haben hier verschiedene Veranstaltungen. Zuerst einmal, ich muss nur gucken, wo was ist. Am Morgen das Thema, stell dich deinen Problemen. Heute haben wir das Thema also ein paar Tipps, wie man die Krisen überwindet. Bei vielen kriselt es und wenn ich so die Welt anschaue, da kriselt es nur noch. Die kommen aus der Krise gar nicht mehr raus. Und dann das Thema am Samstag wird sein, Stell dich deinen Problemen, lauf nicht deinen Problemen weg. Viele Leute laufen einfach ihren Problemen weg. Drücken sich vor den Problemen, beten sich an den Problemen vorbei, mogen sich da vorbei. So, ich möchte Mut machen, stell dich deinen Problemen. Geh auf deine Probleme zu. Und je größer die Probleme ist, desto stark im Herrn sein und dann rennst du auf die Probleme zu. Dann am Sonntag früh, da haben wir ein besonderes Programm, da haben wir Abendmahl und das Thema, das Gott mir in der Heilungswoche gegeben hat, Heilung durch das Abendmahl. Du glaubst gar nicht, was da für eine Kraft im Abendmahl drin steckt. Du kommst mit dem Fleisch und Blut Jesu in Berührung. Du sagst, ja, das ist nur Matzen oder das ist nur Gewächs des Weinstocks. Da ist Jesus gegenwärtig. Da ist Jesus gegenwärtig und du begegnest Jesus, wenn du noch nie in deinem Leben Jesus begegnet bist, im Abendmahl begegnest du. In der Taufe sind zwei Dinge, die der Herr selbst eingesetzt hat. Taufe und Abendmahl und sagt, so lange, bis dass ich wiederkomme. Wir sollen also das Abendmahl so lange feiern, bis Jesus wiederkommt. Bis er wieder mit uns zusammen am Tisch des Vaters sitzt und sagt, kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Das ist also schon Nachfreude und Vorfreude zugleich. Also die Nachfreude ist, tu das zu meinem Gedächtnis. Also da steckt so viel drin, dafür dann am Sonntagmorgen. Und wir werden auch einen Missionar haben. Sag mal, wo kommt der Thailand? Aus Thailand und er wird uns Bilder zeigen über Thailand, Missionsarbeit in Thailand und berichten, so wie unser Bruder damals aus Griechenland berichtet hat, also mit, ich hoffe, dass alles so mit Dias und das alles klappt, also, oder Bilder mit Laptop etc. klappt und Gott wird uns dabei helfen. Dann möchte ich noch einladen für den Mittwoch, Gott will dich beschenken. Nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, du musst dich nicht fürchten gegen die Angst etwas. Dann habe ich noch eine ganz persönliche Anfrage, gerade weil wir jetzt über Bilder sprechen und Vorführung. Wenn irgendjemand zu Hause einen Videorekorder hat, und gerne der Gemeinde zur Verfügung stellen würde. Wir haben neue Filme bekommen, wir möchten also Filmabende zeigen und so weiter. Aber unsere Videorekorder, die sind alle pleite. Sie haben ausgedient, entweder verfangen sie sich. Also wir brauchen einen guten Videorekorder. Wir würden es auch abkaufen, wenn es nötig ist. Aber wir suchen einen guten und ihr würdet einen guten Dienst tun. Und vielleicht wisst ihr in der Nachbarschaft bei euch jemand, heute hat man DVD und CD und MP3 und so weiter, hat man nichts. Aber wir haben noch alte, schöne Videos von früher. Wir haben Videos und die möchten wir sehen und zeigen. Und ich möchte euch also bitten, wenn irgendjemand weiß, wo man sowas kriegen kann, in die Geschäfte verkaufen sie heute nicht mehr, schon ausgedient. Du siehst, wie modern die Technik ist. Also es ist schon fertig. Aber wenn irgendjemand irgendwo weiß und hat, entweder du stellst es zur Verfügung oder du verkaufst oder guckst, dass du verkaufst oder in der Nachbarschaft jemand zum Verkaufen ist. Also ich würde es am besten sagen, ihr wendet euch an Peter, der hier am Klavier gespielt hat. Und wir möchten auch wieder, wir haben tolle Filme bekommen und wir möchten das auch so wieder mal unter der Woche mal so Gemeindekino machen. Und einfach einladen zum Film und einfach so eine schöne Zeit. Wir haben ganz tolle Videos. Und ich mache... Bitte? Okay, wenn es nur rumliegt, das ist noch besser, wenn es rumliegt. Peter ist ein Spezialist und da kommt zurecht. Kein Problem. Okay, ich danke euch, wenn irgendjemand also da helfen kann. Dann möchte ich jetzt schon hinweisen auf die Tage mit Lynn Crow. Lynn Crow aus Mexiko wird hier sein. Die haben eine ganz tolle Arbeit in Mexiko. Sie und ihr Mann, sie haben eine Gemeinde von über 2000 Leuten. Fernseharbeit, Radioarbeit. Und Lynn Crow macht eine tolle Arbeit unter Frauen in den USA und auch in Mexiko. Und sie arbeitet vor allem mit Frauen, deren Männer im Gefängnis sind. Also ganz spezieller Dienst für Frauen, deren Männer im Gefängnis sind. Du glaubst gar nicht, was gerade in dieser spanischen Welt alles los ist. Als ich in Sizilien war, also ich mache Altarruf und dann frage ich, was ist da los, was ist euer Anliegen? Und dann erzählen sie mir, mein Mann ist im Gefängnis in Mailand, mein Sohn ist im Gefängnis dort, Mafia. In Sizilien ist ganz groß. Und das Gleiche ist also auch in Mexiko. In Mexiko ist also da die Situation sehr stark und sehr schlimm. Und sie arbeitet speziell, das hat also ihr Charisma, so ihr Hobby. Sie arbeitet unter den Frauen, deren Männer im Gefängnis sind. Und hat ein Herz. Und sie wird bei uns sein. Einige kennen sie. Darf ich mal fragen, wer kennt Lynn Crow? Also einige sind da und sie war hier uns ein Segen. Und sie wird ihre Tochter mitbringen dieses Mal. Also ich freue mich schon auf die Zeit mit Lynn Crow. Und sie wird von Dienstag bis Donnerstag, Dienstag 10. bis Donnerstag 12. März, also nur ein paar Tage da sein. Und dann wird es am Mittwoch wird abends für alle sprechen, 19 Uhr. Und am Mittwoch um den 11. März um 15 Uhr für Frauen, nur Frauen. Also er hat eine spezielle Botschaft nur für die Damen und Schwestern.
und so weiter. Und die brauchen ja auch Ermutigung. Und das wird auch ein Treffen sein mit Kaffee und Kuchen und dergleichen. Das geht dann. Und ich denke, dass wir machen das so, dass es dann nachher automatisch in diese allgemeine Stunde übergeht. Also ich mache euch Mut, ladet jetzt schon dazu ein. Zettel sind am Ausgang, könnt sie mitnehmen. So, das sind meine Bekanntmachungen heute. Wir wollen uns auf Wort Gottes konzentrieren. Tipps, wie man Krisen erfolgreich überwindet. Und du hast eine Krise vielleicht in deinem Leben und ich denke, wo man überall hinguckt, es kriselt nur. Ehe, in der Familie, körperlich kriselt es, wirtschaftlich, da sowieso braucht man gar nicht mehr weiterreden, was in der Wirtschaft ist. Aber was ist Krise eigentlich? Krise ist Höhepunkt nach dem Begriff Krise. Entweder geht es abwärts oder aufwärts. Was ist dir lieber? Es liegt in deiner Hand. Abwärts oder aufwärts? Krise. Krise ist eine Erweiterung unserer Grenzen. Vor der Krise bist du ahnungslos. Du denkst, ach, mir kann das nicht passieren. Und da haut's dich rein. Mir sowas, also uns kann sowas nicht passieren. Also ich bin fest im Herrn gegründet. Und in dem Moment, die Bibel sagt, wer da stehe, der siehe zu, dass er nicht falle. Kommt die Krise. Gott erlaubt Krisen. Krisen sind von Gott geplant. Sind immer Höhepunkte. Und Gott will dich jedes Mal auf eine neue Dimension bringen. So wie eine Rakete, die wird abgeschossen, die kommt dann bis zur bestimmten Sphäre und dann werden neue Raketen gezündet, damit sie dich aus der Atmosphäre rausbringen. Krisen sind diese Zündungen, diese Zünder, die dich aus der normalen Lage herausbringen. Oder du fällst ab und fällst dann ins Wasser oder in der kasachstanischen Wüste. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Aber normalerweise, Gottes Plan ist, dich rauszuschleudern, damit du in der Herrlichkeit Gottes lebst. Und dann lernst du im Glauben so von der Atmosphäre getragen. Du wirst hochgeschossen, ja, hochgeschossen mit einer Geschwindigkeit, die normal irdisch ist und sehr mächtig ist und sehr viel Energie bedarf. Aber dann fliegst du im Weltraum mit 28 Stundenkilometer. Das erreicht kein Mensch hier auf diesem Planeten. Aber du musst erst mal rauskommen. Und das ist, was die Krise möchte. Die Krise möchte, dass du über deinen Schatten hinauskommst. Und der Mensch ist das einzige Wesen, das über sich selbst hinauswachsen kann. Und deshalb die Krisen. Krisen ist etwas, du wächst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Und plötzlich sind die Hosen zu kurz. Die Ärmel zu kurz. Plötzlich spannt es. Das sind Krisen. Du wächst es. Und jeder, der wächst, der sich entwickelt, der noch also entwicklungsfähig ist, der erlebt Krisen. Leute, die nicht mehr entwicklungsfähig sind, die erleben keine Krisen mehr. Die wissen auch gar nicht, wovon ich spreche. Aber ich möchte heute für Menschen sprechen oder zu Menschen sprechen, die noch wissen, was Wachstum ist. Die über sich selbst hinauswachsen, über ihr Denken hinauswachsen, über ihr Geist hinauswachsen, über ihr Glauben hinauswachsen. Weißt du, solange du nur in deinem Kreis dich bewegst, kannst du nie hinauswachsen. Du musst also raus aus diesem Status. Und deshalb, am schlimmsten sind die Menschen, die in der Tradition verwechselt sind, immer so wie gewohnt, nie was anders. Immer Schnitzel und immer Pommes und immer Maultaschen und immer das und so weiter. Aber Gott will, dass du mal was anders probierst. Nicht, was dein Vater und deine Mutter gegessen haben, sondern mal was anders. Und Gott will dich hinausführen, hinaus aus der Wüste. Und in dem Moment, wo du nichts hast, da findest du Sachen, an die du nie gedacht hast. So, Krisen, das ist, was Gott macht. Und ich möchte heute dir helfen, auch so Krisenmanagement zu entwickeln in deinem persönlichen Leben, damit du nicht selbstsicher wirst und eingebildet wirst und sagst, mir kann das nicht passieren. In dem Moment, wo du sagst, das kann mir nicht passieren, wird morgen passieren. Gott lässt es zu. Nach der Krise bist du ein anderer Mensch, entweder so oder so, entweder gewachsen oder geschrumpft. Viele schrumpfen. Weißt du, man hat Angst, jetzt kommt auf mich was zu, wir müssen uns verändern, wir müssen jetzt planen, wir müssen jetzt vielleicht vorsichtiger, einfacher sein oder bescheidener oder wir müssen jetzt alles hergeben und wir müssen jetzt Standort wechseln, beziehen, das ist also Krise und aus einer Krise kannst du nur bereichert rauskommen, wenn du Kind Gottes bist, danke Gott für diese Krisen, also für das, was kommt. Also ich danke Gott für Krisen, für Probleme, denn die fordern mich ständig heraus und ich habe keine Angst vor Problemen. Ich sage, lieber Gott, kannst ein paar schicken. Also auf ein paar Probleme, ich habe schon so viel ertragen und erdulden müssen in meinem Leben, dass jetzt auf ein oder zwei Probleme nicht mehr drauf ankommt. Es kommt nicht mehr drauf an. Weißt du, wenn du einmal am Kreuz gestorben bist, machen dir deine Probleme nichts mehr aus. Also schlimmer wie Golgatha kann nichts mehr sein. Wenn du dort mit Christus mitgekreuzigt worden bist,
wenn du getauft worden bist, richtig getauft worden bist und richtig bekehrt hast, kann es nicht mehr schlimmer kommen, als was gekommen ist. Du hast alle Brücken abgebrochen und so weiter. Deine Bekehrung war die größte Krise, die größte Katastrophe deines Lebens. Du hast alles aufgegeben, alles zurückgelassen und jetzt fängst du an, Jesus nachzufolgen. Und weißt du, du vertiefst deinen Glauben, du erweiterst deinen Horizont. Du hast schon immer was geglaubt. Und ich sage euch, Menschen, die heute Abend hier sitzen, die haben schon immer was geglaubt. Du warst katholisch, evangelisch oder vielleicht auch atheistisch und gar nichts, aber du hast immer was geglaubt. Irgendetwas hast du geglaubt. Selbst wenn es ein Pfund Gulasch oder ein Pfund Fleisch, Rindfleisch, eine gute Gulaschsuppe gibt. Aber du hast wenigstens etwas geglaubt. Du hast wenigstens etwas geglaubt. Und jetzt in dem Augenblick, wo du anfängst, Christ zu werden, fängst du noch viel mehr. Und dein Horizont wird ständig permanent erweitert. Und du gehst weiter und weiter in die Weite Gottes und du entdeckst die Herrlichkeiten des Herrn. Krisen sind Zulassungen Gottes. Hör zu, was ich dir sage. Zulassungen Gottes. Krisen haben sehr viel Gutes in sich. Sehr viel Gutes, sehr viel Positives. Krisen eröffnen uns neue Möglichkeiten. Diese Krise erweitert unsere Grenzen, unsere Denkgrenzen, unsere Vorstellungen, unsere Fantasie. Nach der Krise bist du gelassener. Ach komm, das habe ich jetzt verloren, das habe ich jetzt hergegeben, das ist jetzt vorbei. Nach der Krise bist du gelöst. In der Krise kannst du loslassen. Da merkst du, was Loslassen überhaupt ist, was es kostet. Nach der Krise nimmst du dich und die anderen und die Welt nicht mehr so ernst. Nach der Krise. Ach so, das war so, aber jetzt das verkrafte ich. Nach der Krise fängst du normal zu leben. Nach der Krise fängst du ganz anständig normal zu leben. Und zwar jetzt, so wie eigentlich alle Menschen auch. Du merkst plötzlich, die kochen ja auch mit Wasser. Das ist ja nichts Besonderes. Ein gesundes Kind wächst und wächst aus sich selbst heraus. Du musst neu eingekleidet werden, so wie ein Kind. Du brauchst wieder neue Sachen. Und das ist immer gut. Also ich war so froh, dass ich gewachsen bin. Ich habe immer neue Sachen gekriegt. Meine Geschwister mussten die Sachen tragen, die ich abgetragen habe, weil ich der Älteste war. Weißt du, es ist ja schon ein Segen, ein Ältester zu sein, der Erstgeborene. Und so weiter. Die Schuhe, die mir nicht mehr gepasst haben, die haben dann meine Geschwister gekriegt. Es war immer so. Der Erste, der rausgewachsen ist. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn man rauswächst. Du kriegst immer was Neues. Und das ist auch, was Gott mit den Krisen in deinem und meinem Leben bezwecken möchte. Er möchte dir was Neues geben. Nicht immer die alten Klamotten, die anderen getragen haben. Da was Neues, du wächst da heraus. Krisen sind immer mit Erschütterungen verbunden. Ganz massive Erschütterungen. Sie fangen mit Spannungen an. Fängt schon im Kleider an, dass es immer eng wird. Die Knöpfe reißen. Es fängt an mit Unpässlichkeiten. Passt nicht mehr. Ich fühle mich nicht so wohl. Damit fängt die Krise an. Sie fangen immer mit Auseinandersetzungen an, geistlich, persönlich, gesellschaftlich, mit Spannungen. Da fragt man sich, was soll das alles? Was war das eigentlich? Wie haben die das gemeint und so weiter? Und plötzlich fühlt man sich angesprochen, getroffen. Krisen können Abbruch oder Aufbruch sein. Das können Krisen, beides. Abbruch oder Aufbruch. Und viele Menschen haben gerade in der Krise ihre Berufung gefunden. Natürlich sind sie auch dem Feind begegnet, komme ich nachher noch zu sprechen. Der dann ihnen sagt, schmeiß alles hin, es hat keinen Wert, gib's auf, lauf davon. Morgen wird das Thema sein, stell dich den Problemen. In einer Krise kannst du enttäuscht werden, dass du von Menschen enttäuscht wirst oder resignierst und dich aufgibst und so weiter. Krisen können dich killen oder sie können dich ermutigen. Also was die Krise kann, sie kann dich entweder killen oder ruinieren oder dass du sagst, jetzt Halleluja und jetzt erst recht, auch wenn es 1000 Teufel sind, ich bleibe und ich nehme das Land ein. In Krisen kannst du besser oder bitter werden. In Krisen. Da kannst du zur Rebellion werden oder sag, ich mag das, also was Gott alles so hat. Warum passiert guten Menschen so viel Schlechtes? Kannst rebellieren und kannst sagen, Mensch, weil ich gut bin, passiert mir so viel Schlechtes, weil Gott mich immer jedes Mal besser macht. Nach jeder Panne, wo etwas Schlechtes passiert, setzt sich der Ingenieur hin und sagt, das muss man daran arbeiten, das muss man jetzt entwickeln, das muss man verbessern. Nach jeder Krise erlebst du eine Verbesserung deines Lebens. Ob jetzt Krankheit ist, oder beruflich, familiär und was es auch immer ist, die Krise bringt Leute zusammen oder auseinander, je nachdem, welche Vorzeichen in deinem Leben stehen. Das Kreuz bringt die Menschen immer zusammen, alles andere dividiert und trennt. Den Krisen muss man sich stellen, denn da steckt unheimlich viel Lernpotenzial drin. Die Israeliten, die Hirten von den Riesen, weißt du, das ist so schön, wenn Gott einführt, oh, aus Ägypten raus, der Pharao ertrinkt und mit Heer und Macht und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Und dann hören sie im gelobten Land, das gibt's Riesen. Und als sie das hören, sagen, wir können da nicht reingehen, unmöglich. Und dann kommen noch die Kundschaft und sagen, wir sind dann so klein vorgekommen wie die Heuschrecken. Und wir können da nicht. Und weißt du was? Die sind entmutigt worden. Nur durch Worte sind die entmutigt worden und sagen, wir wollen nicht mehr ins gelobte Land. Herr, führe uns wieder zurück nach Ägypten oder lass uns in der Wüste verrecken. Uns ist vollkommen egal. Wir können das Land nicht einnehmen. Sie haben Angst gehabt vor den Riesen. Nur zwei, Josua und Kaleb. Und sie sagten, wir werden die schön mampfen. Wir werden sie wie Brot fressen, Martin Luther Deutsch. Wir werden sie wie Brot fressen. Du siehst also, wir werden sie alle aufessen. Das gibt guten Braten, diese Riesen. Und du siehst, die haben sich gestellt. Zwei haben sich gestellt den Riesen und sind nicht davon gelaufen. Deshalb auch morgen diese Botschaft, stell dich deinen Problemen, lauf deinen Problemen nicht weg. Da drückt dir irgendwo der Schuh und anstatt jetzt anzuhalten und ein Steinchen aus dem Schuh rauszuholen, nein, du laufst die Blasen zusammen und wunderst dich nachher, dass dir das Bein womöglich noch amputiert werden muss am Schluss. Anstatt anzuhalten, sich dem Problem zu stellen und sagen, jetzt knacken wir das Problem, jetzt müssen wir das Problem lösen. Wenn du ein Problem, das schwierigste Problem sofort gelöst hast, hast du alle anderen Probleme auch gleich gelöst. Aber die meisten haben immer vor der Angst, die suchen, oh lieber Gott, bring mich vorbei an der Krise, verschon mich. Krisen sind Prüfstand für uns und zeigt uns, wie belastbar wir sind, womit wir aufnehmen können, was wir verkraften können und wie stark wir uns festhalten am Gott. Das zeigen uns die Krisen. Und Gott prüft uns. Krisen müssen also immer erfolgreich überwunden werden und nicht nur überstehen und gerade, oh, ich habe es überlebt, Halleluja. Gott, ich danke dir, dass es so glimpflich abgegangen ist. Das ist zu billig, Leute. Christen sind Überwinder und das noch weit mehr. Christen sind Überwinder. Nicht nur, dass wir gerade was schaffen und überleben. Nein, wir verarbeiten das erfolgreich. Wir kriegen das unter die Füße. Auf Schlangen und Skorpione. Und aus jeder Krise ziehe ich einen Gewinn. Aus jedem Problem schlage ich Kapital. Das müssen wir lernen im Reich Gottes. Krisen können uns entweder überwältigen oder wir überwältigen sie. Wenn Gott uns irgendein Problem in den Weg schickt, dann sagt Gott, ich beteilige mich auch jetzt im Kampf gegen dieses Problem, denn dein Problem ist ja mein Problem auch. Wir sind bestimmt, Überwinder zu werden von Gott her und nicht als Schlappschwänze und Versager und Nieten und Feiglinge und Weichlinge. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Lies mal in der Offenbarung, was da drin steht. Ist das schrecklich? Die meisten Christen kommen gar nicht in den Himmel. Die werden vielleicht selig, aber das ist auch das Letzte der Gefühle. Aber nur die, die überwinden, werden mit Christus regieren. Die, die alles unter die Füße bekommen. Und der Herr Jesus, wenn er kommt, der will keine Versagergemeinde abholen. Die Versager bleiben alle schön hier brav unten. Die werden noch die größte Bewährungsprobe ihres Lebens noch miterleben beim Antichristen. Weißt du, die waren nicht in der Lage, jetzt den Heiligen Geist in Anspruch zu nehmen und das Zeugnis des Heiligen Geistes weiterzugeben und so weiter. Dann werden sie nachher so wie Idealisten, wie die Kommunisten und so weiter, mit als Überzeugte, wir werden nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Dann werden sie einfach, ja gut, ins KZ gehen wieder oder sonst wohin und wir werden uns nicht beugen vor dem Antichristen. In der Bibel steht ganz genau, wer dieses Mahlzeichen annimmt, der ist ausgeliefert. Und wir werden das Mahlzeichen nicht annehmen, lieber sterben wir. Aber da ist kein Heiliger Geist mehr da, da ist kein Pastor mehr da, da ist keine Gemeinde mehr da, da ist niemand mehr da. Dann wirst du sich herausstellen, wer noch gerettet wird. Deshalb ist es so wichtig, jetzt dabei zu sein. Solange es den Heiligen Geist gibt, solange es Jesus gibt, solange es die Gemeinde gibt, solange die Kraft Gottes noch in uns wirkt, denn nachher musst du auf deine eigenen Füße stehen. Und dann geht es nur noch um Idealismus.
Aber Gott sei Dank, da haben wir eine große Wolke, die dort steht. Eine Menge, so unzählbar. Weil viele werden plötzlich sich erinnern, ja, Pastor Matthäus hat doch darüber gesagt. Weißt du, es gibt nur eine Möglichkeit, noch einmal, wenn wir Entrückung verpasst haben, es gibt noch eine Möglichkeit, gerettet zu werden, und zwar als Märtyrer. Es wird nur eine Möglichkeit geben, um gerettet zu werden als Märtyrer. Und du weißt, wie schwer heute Märtyrer zu sein ist. Mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit der Gemeinde, mit den Geschwistern. Und dann stehst du allein, weil der Vater entrückt ist, Mutter entrückt ist, Bruder entrückt ist, Schwester entrückt ist. Die sind alle weg und du weißt es, das war kein Spaß. Das ist bitter ernst. Aber ich weiß, weißt du, wenn etwas bitter ernst ist, macht man ganz anders die Sache. Da macht man das aus Überzeugung, aus Idealismus. Und ich sage euch, in der Endzeit werden sehr viele Idealisten geben, die aus innerer Überzeugung, nein, wir nehmen das Mahlzeichen nicht an. Ich sage das ja nur, das wird die größte Krise der Menschheitsgeschichte sein. Wo plötzlich Leute ein Stigma bekommen, eingebrannt im Körper, die Personenkennziffer oder was es auch immer ist, und dann bist du verkauft für den Rest deines Lebens, bist ausgeliefert. Also lieber heute bereit sein und zu den Überwindern gehören. Wahre Kinder Gottes, die sind die Überwinder. Sie leben in ihrer Bestimmung und dazu sind wir da, dass wir die Krisen managen. Bewältigen und so weiter und nicht nur uns an denen vorbeimogeln. Weißt du, für mich ist kein gutes Zeugnis. Herr, ich danke, dass du mich bewahrt hast. Die Bewahrung ist für mich kein Zeugnis. Bewährung ist für mich das Zeugnis. Nicht die Bewahrung, sondern Bewährung. Leute, die Bewährung ist wichtiger als die billige Bewahrung. Oh, jetzt bin ich gerade noch vorbeigegangen. Gott sei Dank. Nein, die Bewährung, das Gebet eines Bewährten vermag viel, nicht eines Bewahrten. Und wir sollten aufhören, immer nur um Bewahrung zu bitten. Jetzt, Gott hat mich durchgebracht. Dankeschön, Herr Jesus. Nein. Du kannst erst Gott richtig danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Wenn er dich durchgebracht hat und du durchgekommen bist mit der Hilfe Gottes und es bewältigt hast, die Riesen wie Brot gefressen hast, dann kannst du Gott danken. Und dann bist du auch berechtigt, Dankeschön zu sagen. Und dann wird Gott auch sagen, ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigen, dir so wenig anvertraut gewesen und du hast doch durchgehalten und hast doch daraus das Beste gemacht und hast doch gut gewirtschaftet. Nicht nur, dass du die Sache gut bewahrst, die reine Lehre, die gute Wahrheit. Nein, du sollst das, was Gott gegeben hat, diese Funde wuchern und noch welche dazu gewinnen. Nicht nur als Bewahrer. Wir sind nicht als Bewahrer dazu gerufen und bestimmt von Gott, sondern als Bewährer. Bewähr dich in deinem Alltag, im Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Wahre Kinder Gottes überwinden die Lügen Satans. Wahre Gotteskinder überwinden das fromme Theater, die Scheinheiligkeit, den frommen Stolz, die Selbstgerechtigkeit, die toten Werke. Sie kriegen alles unter die Füße im Namen des Herrn. Wahre Kinder bleiben nicht auf der halben Strecke stehen. Sie erreichen das Ziel. Und die Frage ist, was ist das Ziel deines Lebens? Denn du musst ja wissen, wo du hinsteuerst. Auf was steuerst du zu? Ja, dass ich gerade gerettet werde. Das ist viel zu billig und viel zu wenig. Dass ich gerade gerettet werde. Eine Frau hat mir neulich gesagt, ja, ich möchte nur noch eine Hintertür. Wenn ich nur eine Hintertür erwische und ins Reich Gottes komme, das reicht mir. Gewiss ist schön, aber ich will im Reich Gottes kein Straßenfeger sein. Oder Hartz-IV-Empfänger. Oder sonst noch irgendwas. Ich möchte im Reich Gottes eine Position haben. Und ich möchte mit Christus regieren. Und der Herr Jesus braucht keine Straßenfeger. Das macht der Teufel da unten. Und das machen die nicht gedient und nicht geglaubt haben. Die machen als Straßenfeger. Unsere Berufung ist, wir sollen mit Christus regieren, Leute. Und weißt du, als Regenten, da kommt nicht jeder dran. Der muss sich bewähren, in die Regierung Gottes hineinzukommen. Die Krise ist also als Chance zu sehen. Überwinder überleben ihre Krisen. Sie sind so wie Marathonläufer. Sie laufen und sie laufen. Sie laufen nicht zu schnell und sie laufen nicht zu langsam. Weißt du, so ein richtiger Läufer, der hält sein Tempo. Der hält sein Tempo. Und vielleicht erst die paar Meilen kurz vorm Schluss gibt er alles her. Der teilt seine Kraft ein. Kinder Gottes sollten lernen, ihre Kraft, ihre Geld, ihre Zeit und alles, was sie sind, einzuteilen. Nur so können wir erfolgreich kämpfen. So ein Marathonläufer. Ich weiß nicht, ob du schon mal 10.000 Meter gelaufen bist. Das musst du lernen. Das musst du lernen. Das kannst du nicht einfach sagen, jetzt, wer ist der Erste? Du kannst ruhig bei 10.000 Meter der Letzte bleiben. Aber nachher, die letzten 1.000 Meter, nein, die letzten 300 Meter, die reichen, dann Spuren. Verstehst du, wo den anderen die Puste ausgeht, dann alle Register ziehen.
teil deine Kraft gut ein. Du wirst ja 100 Jahre alt werden. Teil deine Möglichkeiten richtig ein. Weißt du, wenn du alles sofort verpulverst und sofort verbrauchst, du bist dann nachher am Schluss, wenn du kurz vorm Ziel stehst, hast nicht geschafft. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und mir ist hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Die hat sich eingeteilt, hat sie nicht übernommen. Viele Christen werden deshalb nicht Überwinder, weil sie sich übernehmen. Entweder zu viel oder zu wenig. Übernimm dich nicht. Und lass dich vom Feind nicht überwältigen. Ganz schlimm in Krisensituationen, die meisten kriegen da, diese Art von Leute kriegen dann auch die meisten Krisen, sind Perfektionisten. Perfektionisten, Pharisäer und Pietisten, die kriegen die meisten Probleme. Perfektionisten, die alles genau machen möchten. Weißt du, Problemlösung will gelernt sein. Der Genie beherrscht das Chaos. Der Genie, das beherrscht die Situation. Es gibt einfache Vorgehensweise, die ich hier heute mit euch betrachten möchte. Wie bewältige ich meine Konflikte? Die Fähigkeiten der Konfliktlösung. Konflikte sind ganz normal. Nur ungelöste Konflikte sind gefährliche Konflikte. Die haben ein Sprengpotenzial in sich. Die zerreißen einen, ungelöste. Also Konflikte, vorhin sagte ich, fangen mit Enttäuschungen an. Nimm diese Enttäuschungen hin und sag, danke Herr für die Enttäuschung, jetzt weiß ich, was in dem Kerl drin steckt oder was in mir drin steckt. Denn, weißt du, Krisen lösen unsere Reaktionen aus. Wie reagiere ich auf irgendetwas? Wie reagierst du, wenn jemand dir Nein sagt? Und vielleicht ist es Gott gerade, der dir Nein gesagt hat. Wer weiß es? Denn seine Wege sind ja nicht unsere Wege und seine Gedanken sind ja nicht unsere Gedanken. Eine Absage kann sogar eine Zusage Gottes sein für dich. Und du verstehst es nicht. Und weil du es nicht verstehst, deshalb gehst du in die falsche Richtung. Und statt dass du siegreich aus der Sache rauskommst, du sagst, danke Herr, oh, was du mir für eine Last abgenommen hast. Für mich ist eine große Last abgenommen worden, als ich die Kirche zurückgegeben habe. Puh, jetzt muss ich nicht mehr, wenn Sturm ist, gucken und hoffen, es sind noch alle Dachziegel drauf. Und jetzt, wenn der Putz da durchregnet und der Turm wackelt, jetzt kann ich sorgenfrei hier, wir zahlen unsere Miete und wir sind hier sicher und warm und gemütlich und es kann stürmen und wenn es mal was runterfällt oder mal durchregnet, dann muss der Hausverwalter sorgen. Wir zahlen ja unsere Miete. Weißt du, ich bin so erleichtert. Im ersten Augenblick, wo die Sache kam, habe ich gedacht, Mann, oh Mann, oh Gott, guck mal, du hast 15 oder 16 Jahre da investiert und du hast geputzt und hast gemacht und wie du das alles gemacht hast und jetzt gibst du das alles auf. Aber für mich war das eine Erleichterung. Eine Erleichterung. Eine Erleichterung. Und weißt du, manchmal nimmt Gott uns etwas weg, er erlöst uns und Erlösung ist, dass uns Sachen, die uns belasten, wegnehmen. Ich komme nachher auf diesen Punkt zu sprechen. Die meisten Leute begreifen das nicht. Die sagen, die schleppen immer noch was mit von früher. Lass doch fahren dahin. Hof und Haus und Gut und Mann und Weib und Kind und Kegel. Jesus sagt, wer allem absagt, was er hat, der kriegt es wieder. Und zwar hundertfältig. Doppelt sogar wie der Hiob. Wer bereit ist, loszulassen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wer das kapiert hat, und erfolgreich aus der Krise rausgekommen ist. Hiob hat die Krise bewältigt und hat alles doppelt und mehrfach zurückbekommen. Aber du musst lernen, herzugeben. Deinen Mann herzugeben, deine Frau herzugeben, deine Kinder herzugeben, dein Vermögen herzugeben. Und solange du daran klebst, das wird dir immer ein Ballast sein. Ich weiß um diese Problematik, in der wir heute stehen. Deshalb spreche ich zu den Konfliktlösungen. Eines der großen Konflikte, die uns aus Konflikte verursacht, sind Missverständnisse, wenn du die Sache Gottes nicht richtig verstehst. Was hat der Herr mir zu sagen? Ich habe mal ein 17-jähriges Mädchen beerdigt und die stand so mittendrin vom Leben, alles, das Leben war alles offen und dergleichen. Und ich stand da und dann musste ich der Mutter sagen, habe ich gesagt, Mutti, sei froh, guck mal, wie viel Unglück, wie viel Leid, wie viel Gewalt, wie viel Verbrechen ist diesem Mädel erspart geblieben. Wenn ich so andere Mädchen sehe, wo die alles durchgegangen sind, unglückliche Ehe, x-mal geschieden und dann sitzen gelassen. Das ist doch Katastrophe. Guck mal, und in ihrer Familie waren noch einige solche Skandalfälle. Guck mal, wie viel ist diesem Mädchen erspart geblieben.
Und überleg einmal, wenn so ein Kind stirbt, ist es bei Gott. Und wie viel bleibt so einem Kind erspart? Und guck mal, wenn du dein Leben jetzt betrachtest, stell dir mal vor, du wärst mit 10 gestorben. Lass uns mal das nur mal ausmalen. Mit 10 wärst du gestorben. Was wäre dir alles in deinem Leben an Bösem, an Schrecklichem, an Enttäuschung, was wäre dir alles erspart? Gewiss, ist es auch Vorteil, dass du da geblieben bist. Sonst hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Aber was wäre dir erspart geblieben? Und du wärst einetweg doch bei Jesus. Du wärst einetweg doch bei Jesus. Wie viel Versagen wärst du dir erspart geblieben? Nur nebenbei. Aber du bist auch dabei gewachsen. Der Herr hat Gnade geschenkt zu dieser Reise, bis zu diesem Augenblick, bis hierher hat Gott uns geholfen. Was führt zu Konflikten? Ratlosigkeit. Und zwar, die kommt meistens durch Ablehnung. Wenn Menschen ihre Freundschaft dir entziehen, man lehnt einen Menschen ab oder die wollen deinen Rat nicht hören, die Eltern wollen mit dir nichts zu tun haben oder du wirst irgendwie abgelehnt, man kann ihnen gar nicht mehr helfen, ihre Krankheit ist hoffnungslos oder heilbar. Das ist auch eine Form der Ablehnung. Und du hörst mal, guck mal, der Arzt kann mir nicht mehr helfen, krank und so weiter. Da entstehen Krisen, mir kann niemand mehr helfen. In dem Moment, wo du dich aufgibst, beginnt die große Krise in deinem Leben. Aber wenn du sagst, mit Gott wollen wir über die Mauern springen, können wir sogar über die Mauern springen. Oder mit Gottes Hilfe, wir werden die Riesen wie Brot fressen. Diese Ablehnung ist eines der großen Probleme. Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Glaubenslosigkeit entsteht dann daraus, alles Mögliche. Ungerechtigkeit löst Konflikte aus. Irgendwo erlebst du eine Ungerechtigkeit, etwas, was nicht in Ordnung ist. Was Gott bestimmt hat und das, was Gott bestimmt hat, nicht getan wird von Leuten. Nicht ausgeführt werden. Gott hat euch zusammengeführt, Mann und Frau, und da wird Treue nicht geübt. Nur als Beispiel. Einer übt nicht die Treue und da ist der Teufel schon los. Du kannst noch so treu sein, wie du willst und noch so brav sein, wie du willst. Da ist ein Bruch, Einbruch da. Und das löst eine Katastrophe aus, eine Krise. Wie gehe ich mit Untreue um? Wie gehe ich mit Sünde um, die jetzt, das musst du nicht einmal haben. Verstehst du? Selbst, weißt du, der Teufel nützt meistens das schwächste Glied in der Familie aus, um eine Familie zu zerstören. Irgendjemand, der spielt verrückt, das wird rauschgesüchtig, kommt in den Knast. Oder irgendjemand nützt der Teufel aus, jemand wird schwer krank. Und dann hängt das ganze Problem, alles konzentriert sich auf diesen Problemmenschen. Und dieser Problemmensch bringt die Probleme, ob es in der Gemeinde ist oder in der Familie ist, wie auch immer, kommt es dann einfach zurück. Konflikte. Wie bewältigt ihr das alles? Wie bewältigt dies gerade so eine Lawine, die so anbricht und kommt? Wir wollen darüber uns Gedanken machen. Ungereimtheiten, nicht klar definierte Dinge, die lösen Spannungen aus. Flüche sind ja auch da drin, gehören dazu. Das sind die Ursprünge für die Konflikte. Unordnung löst Konflikte aus. Wenn die Verhältnisse nicht geordnet sind, Finanzen nicht geordnet sind, wenn du keinen Überblick über deine Finanzen hast. Deshalb kannst du nichts Besseres tun als Zehnten geben, dann hast du einen Überblick über deine Finanzen. In dem Moment, wo du den Zehnten gibst, du weißt also, ich habe 10%, also 10 Teile, 9 gehören mir, 9 Teile und ein Teil kriegt der liebe Gott. Und jetzt teilst du dein Geld ganz anders aus, weil du einfach über das Geld nachgedacht hast. Und eine Stunde über das Geld nachzudenken, ist mehr, wie einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Denk drüber nach. Einmal nur nachzudenken, wofür gebe ich mein Geld aus? Und es kann durchaus sein, wenn du anfängst einzuteilen, Zeitung wird abgestellt, das braucht man nicht, das braucht man nicht vielleicht, oder ich könnte vielleicht eine andere Sache einkaufen. Und da fängst du an, deine Finanzen in Ordnung zu bringen. Oder wenn dein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist, oder so Messesituationen, das ist Berliner Situation, ganz schlimm, so Messesituationen. Ich sage euch eines, solange du keine Ordnung in dein Leben hast, hast du auch keine Ordnung in deinem Glück, keine Ordnung in keinen Durchblick in deine Finanzen, keinen Durchblick. Du weißt gar nicht, was du überhaupt noch hast, wem du noch was schuldest womöglich und was liegen geblieben ist, was nicht aufgearbeitet ist. Und da ist manchmal sehr viel liegen geblieben und nicht aufgearbeitet. Und deshalb fang an, Ordnung zu bringen. Konflikte kommen und die verlangen, dass jetzt Ordnung reingebracht wird. In der Situation. Licht ins Dunkle. Und Unordnung löst sehr viele Konflikte aus. Man verwendet ständig Zeit. Wo habe ich das bloß hingelegt? Wo ist das bloß jetzt? Ich brauche den und so weiter. Dann findest du nichts mehr. Nur Unordnung. Unordnung verursacht die meisten Probleme bei den Menschen. Wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Weißt du, du solltest für den Schlüssel, und ich sage nur ganz einfach, einen festen Platz haben, wo du den Schlüssel hinlegst, dann wirst du auch immer wieder finden. Aber weil du nicht eine feste Ordnung in deinem Leben hast, vielleicht nur eine Kleinigkeit, der Schlüssel, aber ständig suchst du den Schlüssel. Ich habe teilweise auch das Problem gehabt. Weißt du, dann haben meine Kinder so ein Instrument gegeben, ich muss pfeifen und dann meldet sich der Schlüssel, wo der liegt. Bis ich gelernt habe, meinen Schlüssel an einem festen Ort zu legen und dann suche ich ihn nicht mehr. Und dann habe ich Zeit für was anderes. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir Ordnung in unserem Leben suchen. Und das ist Chaos manchmal. Manchmal ist bei uns zu Hause Chaos und dann kommen wir zu spät im Gottesdienst, dann ist dies und dann ist jenes. Nein, bring Ordnung in deinem Leben und dann löst du schon sehr viele Konflikte. Ich habe diesen Pfeifer da nur eine kurze Zeit gebraucht, dann habe ich gemerkt, guck mal, du musst was ordnen in deinem Leben. Einen festen Platz für den Schlüssel. Nur als Beispiel. Und so kommt in kleinen Dingen kommt Ordnung in deinem Leben. Verschwende deine Zeit nicht mit Suchen und auch nicht mit Beten. Du könntest auch viele Zeit mit Beten sparen. Verstehst du dann, Herr, zeig mir, wo ist mein Schlüssel geblieben? Jemand hier in der Gemeinde hat sogar Schlüssel aus Versehen im Kühlschrank eingeschlossen. Auch passiert. Und dann sucht er den Schlüssel. Herr, wo ist der Schlüssel? Ja, freilich. Und erst beim Wurst holen oder was weiß ich, findet man den Schlüssel. Wir können, weißt du, das wirkt sich katastrophal aus, wenn wir nicht Ordnung in unserem Leben bringen. Und die Ordnung fängt mit kleinen Dingen an, mit kleinen Dingen. Wenn du dann beim Knöpfen das falsch aufknöpfst, dann nützt alles nachher, wenn du richtig machst, weil du schon falsch angefangen hast. Der Anfang ist sehr wichtig. Deshalb, wie stehst du morgens auf? Wie beginnst du den Tag? Und da fängt schon sehr viel an. Unordentliche Menschen haben immer Konflikte mit Verhältnissen, mit Gefühlen, mit Beziehungen. Vergessen da und dann gibt es den größten Ärger, du vergisst, da hast du versprochen etwas, ich tue das und tust es nicht. Wenn einer sich gehen lässt, der löst nur Konflikte aus. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit solchen Menschen? Entweder er ändert sich oder du lässt es stehen. Denn du musst fragen, was ist dieser Konfliktverursacher in meinem Leben ständig? Überforderung löst Konflikte aus, Überbelastung, Stress, wenn man geprellt worden ist, betrogen worden ist, etc. Das löst Konflikte aus. Und du musst fragen, muss ich unbedingt mir das alles gefallen lassen? Ich sage euch ein paar Wahrheiten, die werden Christen schockieren, vor allem diese frommen Betbrüder und Betschwestern, die so scheinheilig sein wollen und denen steht das Problem bis zum Hals und die kommen nicht mehr weiter. Du musst manchmal Leute vor Kopf prellen und sagen, nein, danke, ich mache hier nicht mit. Du musst aussteigen und sie verlassen. Deshalb sagt die Bibel, sitzet nicht, wo die Gottlosen sitzen. Die meisten Probleme haben Gottlosen. Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben, die niemand über sich akzeptieren als Autorität, die lassen sich auch von niemandem was sagen, die lassen sich nicht korrigieren von niemandem, die lassen sich niemand ermutigen oder ermahnen. Und die sind die Menschen, die am meisten Konflikte verursachen. Ungläubige. Und Psalm 1 fängt damit an, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen oder zieht nicht mit den Ungläubigen zusammen. Beleidigungen lösen Konflikte aus, so Unarten. Unbeständigkeit. Und wir sind ja Königskinder. Und Könige sind zuverlässig, sind Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Könige, die laufen nach Disziplin. Schau die Queen an. Und so weiter. Die sind gedrillt. Und das ist Tugend der Könige. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Launen und Untreue lösen Konflikte aus, Unbeherrschtheit, Unentschlossenheit. Ja, ich weiß nicht, soll ich kommen, soll ich nicht kommen, soll ich machen, soll ich nicht machen. Solche Menschen lösen Konflikte aus und wenn du so ein Mensch bist, löst auch ständig Konflikte aus. Unentschlossen oder ungerecht. Ganz viele Konflikte löst Neid, Hader, Eifersucht, Hader mit dem Vater, mit dem Schicksal, mit der Gemeinde, Hader mit dem Leben. Auch hadern mit dem verfuschten Leben, was ist aus mir bloß geworden, wie konnte ich nur und so weiter. Dieses Murren und warum hast du uns rausgeführt, das verursacht sehr viele Konflikte. Hadern mit seiner Bestimmung, mit der unerfüllten Bestimmung. Was noch Konflikte auslöst, ist Mangel an Geborgenheit, du hast keinen Schutz, klapperst dich an jedem Strohhalm und falsche Versprechungen, leere Versprechungen. Sünde ist ein Nährboden für Konflikte. Ich will nur sagen, wo die Konflikte herkommen. Ich möchte nachher sagen, wie du das alles überwältigst oder bewältigst und wie du das alles in den Griff bekommst. Widersprüche verursachen Konflikte. Wenn du es so sagst und anders tust, da entstehen so viele Konflikte. Der moderne Mensch hat verlernt, Konflikte zu lösen. Man lernt lesen und schreiben, aber man lernt nicht, wie man Konflikte löst. Wie löst man Konflikte? Jetzt ganz praktisch. Zuerst einmal, indem du deine Beziehung zu Gott ordnest. Das ist das größte Konflikt, das ist die größte Schwierigkeit, die größte Not, das größte Elend. Wenn man mit Gott keine Verbindung, mit Gott keine Beziehung hat, Konflikte löst man, indem man kooperativ wird, indem man anfängt zu sagen, Herr, hilf mir, um Hilfe bittet, Hilfe annimmt auch. Die meisten Leute nehmen keine Hilfe an. Da will dir jemand helfen. Und was machst du? Schlägst die Hilfe aus, reagierst genau negativ auf diese Hilfe, aus welchen Gründen auch immer. Dir kann man nicht helfen, dir kann niemand helfen, dir kann nur der Tod helfen. Das ist natürlich hart, was ich sage, aber dir kann niemand helfen. Gott will dich korrigieren und dann benutzt er meistens Menschen, leider, den Pastor, den Seelsorger, irgendjemand aus der Gemeinde, Bruder, Schwester. Konflikte werden gelöst durch Inspiration, indem Gott zu uns redet und uns ein Licht aufgeht, indem der Heilige Geist dich und mich motiviert und uns Dinge aufdeckt, indem wir Gott erkennen, ja, da hat der Herr zu mir geredet oder das wollte der Herr von mir, das Wort Gottes, das steht in dem Wort Gottes so und deckt sich so. Konflikte müssen aufgelöst werden, auflösen, und zwar im Gebet. So viele Sachen musst du zuerst mal durchbeten. Da fängt Konfliktlösung an, indem ich Gott mal sage, bevor du den Menschen jammerst, die Ohren voll jammerst und Menschen um Hilfe anbettelst und bei Menschen Hilfe suchst, du sollst zuerst alles mal mit Gott durchsprechen. Und wenn du irgendwo einen Konflikt, eine Krise hast, geh in die Kammer, schließ dich ein und bete so lange, bis du von Gott Antwort bekommen hast. Und dann wollen wir darüber reden. Und erst wenn du mit Gott besprochen hast, alles klar ist, dann können wir auch miteinander reden. Sonst kannst du keine Hilfe und keinen Rat und nichts annehmen. Funktioniert auch nichts. Du brauchst erstmal die Hilfe von oben. Du brauchst den Vermittler, den Heiligen Geist, den Tröster. Du brauchst also Gott als Streitschlichter zwischen dir und dem Problem. Herr, du siehst, also da steht zwischen mir und der Sache, da steht etwas in der Welt, ich verkraft es nicht. Ich verkraft es nicht, Herr, hilf mir, dass ich das tragen kann, dass ich ertragen kann. Und ich sage euch ein Geheimnis. Wenn du betest, dann wird das Konflikt, da wird der Konflikt nicht gelöst, sondern da wird dein Verhältnis zum Konflikt gelöst. Nicht die Sache, sondern da gehst du an die Sache, dann nachdem du mit Gott geredet hast, gehst anders ran. Das ist nicht mehr dein Problem, sondern von dem Moment, wo du mit Gott die Sache besprochen hast, ist es Gottes Problem. Dann nimmt er die Sache in der Hand und dann managt er und dann bringt er Menschen in deine Umgebung, die dann plötzlich dich darauf ansprechen oder Ämter und Behörden. Wir haben so ein Problem, einige Probleme hier in der Gemeinde. Leute, wir haben alles getan, damit ihnen geholfen wird. Wir sind zur Behörde gegangen, zum Notarzt gegangen. Wir haben Formulare geholt, sogar ausgefüllt. Und die Leute sind zu faul, das weiterzumachen. Und dann, wenn die nachher krepieren, dann sind womöglich die Leute in der Gemeinde schuld. Wir haben zwei solche Fälle hier. Ich sage das nur. Weißt du, man hat alles getan, was man tun konnte, hingefahren und man hat sogar noch ausgelegt, damit der Arzt behandelt, weil sie nicht einmal krank, die haben sich abgemeldet vom Arbeitsamt und Sozialamt und so weiter. Die wollen im Glauben leben. Dann sollen sie ja bitte schon auch im Glauben leben. Aber dann kommen die großen Krisen, wenn man im Glauben lebt. Wenn man kein Amt hat und kein Geld hat und niemand einen unterstützt. Da kommt die Katastrophe. Und dann nützt alles Beten nicht und alles Singen nicht und alles Jubilieren nicht und gar nichts. Dann musst du die Probleme so angehen. Und wir sind sehr realistisch. Ich bin sehr realistisch. Zuerst mal 1 und 1 ist 2 für mich. Und dann gehe ich zum Amt und dann sage ich, hör mal, zuerst mal wird menschlich gelöst, bevor wir geistlich lösen. Die Sache muss zuerst mal menschlich auf unserer Ebene natürlich gelöst werden. Und erst wenn wir das Natürliche gelöst haben und dann nicht mehr weitergeht, oh, Heiland hilft dann. Und dann wird auch helfen. Und dann kann ich mit Gottes Hilfe rechnen. Vorher brauche ich Gottes Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Aber so viele Leute sind dumm, saudumm sogar, auf Deutsch gesagt. Und die achten nicht auf das Natürliche. Die Natur lehrt uns das. Wenn ich in Afrika leben würde oder irgendwo, wo diese soziale Infrastruktur nicht geben würde, würde ich sagen, alles ganz anders. Da würde ich total nach anderen Prinzipien und Gesetzen leben. Aber hier in Deutschland, solange ich noch Sozialamt habe, die Behörden habe und so weiter, sind die zuerst mal gefordert, ich zahle ja Steuern. Ich zahle der Krankenkasse, anders als auch. So, wir sollen zuerst mal natürlich sein. Krise wird zuerst mal natürlich gelöst, praktisch gelöst. Und dann erst, wenn es nichts mehr bleibt, dann bitten wir Gott als Schiedsrichter. Und Herr, sieh mal, da steht was zwischen mir. Gott löst unsere Konflikte zuerst mal durch sein Wort. Tipps, wie bewältige ich meine Krisen und Konflikte. Gott hilft zuerst durch sein Wort. Was sagt die Bibel? Und die Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben. Da steht es nicht, bittet den Pastor, bittet die Gemeinde, bittet mich, sondern bittet. Das kann alles sein. In diesem Wort bittet steht alles. Und wenn es bitten nichts nützt, dann suchet alles. Suchet, so werdet ihr finden. Und wenn das nicht nützt, dann klopft an. Dann gehst du von Behörde zu Behörde, von Amt zu Amt, von mir aus von Gemeinde zu Gemeinde. Das spielt mir auch keine Rolle. Aber du kommst bei uns wieder zurück. Denn so gut wie bei uns wirst du woanders nicht finden. Aber du suchst und du wirst finden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ganz natürlich, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird es euch aufgetan. Und suchet, so werdet ihr finden. Zumindest hier in unserer Region. Und Gottes Wort lehrt uns ganz klar, was zu tun ist. Gott heilt durch sein Wort. Gott segnet uns durch sein Wort. Gott befreit uns durch sein Wort. Da steht alles drin, was du brauchst. Aber du musst bereit sein, auf das Wort einzugehen. Und das Wort Gottes ist manchmal so knallhart. Knallhart, knallhart. So, alles, was Schuld ist, das bereitet uns Konflikte und deshalb muss die Schuld zuerst mal bereinigt werden. Was habe ich falsch gemacht? Und was du falsch gemacht hast, dass du dich abgemeldet hast. Nur als Beispiel. Das eins, was du gemacht hast. Das zweite ist, weil du gedacht hast, ich bin so stark, ich kann im Glauben leben. Weißt du, du musst wirklich stark sein, um im Glauben zu leben. Also da musst du wirklich mit Gott so verbunden sein, Tag und Nacht beten und fasten. Da musst du wirklich ein Heiliger sein. Da musst du keine Sünde haben, keinen bitteren Gedanken in deinem Herzen haben, nicht neidisch und nicht eifersüchtig sein. Da musst du Liebe üben in Person. Da musst du alles verschenken zuerst wahrscheinlich, um ein Heiliger zu werden. Also das ist so eine schwierige Sache, bis du ein Heiliger wirst. Und dann kannst du sagen, jetzt lebe ich im Glauben. Und das ist ein ganz weiter Weg, um im Glauben zu leben, Leute. Das ist nicht nur einfach bekehrt und alles hinschmeißen und sagen, jetzt, ich lebe im Glauben. Nein, ist ein ganz harter Weg, um im Glauben zu leben. Dann musst du lernen, Stück für Stück im Glauben zu leben. Du wirst von oben geleitet. Und weißt du, wenn du von oben geleitet wirst, da wirst du an Dinge rangeführt, an die du gar nicht dran wolltest. Das ist grausam. Weißt du, das bringt Gott mit Leuten zusammen. Da musst du Dinge schlucken. Das kann sein, dass du, wenn du im Glauben lebst, wie Johannes der Täufer, dass du Heuschrecken fressen musst. Puh, das ist guten Appetit dann. Und dann irgendwo Bienennester ausräumen musst, wilden Honig. Von wegen da, dass du wie ein König lebst. Nein, nein. Wenn du im Glauben lebst, im Glauben leben, Vögel haben Nester, Mensch und so weiter, Füchse haben Gruben und das Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Versteht, das ist voller Unsicherheit. Das will gelernt sein. Der Herr Jesus hat 30 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Und es ist ganz langer Weg gewesen beim Herrn Jesus. Nach Ägypten, dann wieder in Nazareth, dann Häuser bauen, sie bewähren beim Vater Josef, Stiefvater Josef. Ach, das war nicht einfach. Und dann kommen noch die anderen Geschwister. Und erst dann, und der Herr Jesus ist auch nicht von heute auf morgen ein Glaubensheld geworden. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Und weißt du, was beim Herrn Jesus ist? Der Bengel ist mit 12 Jahren durchgebrannt, in aller Liebe. Und Maria ist so aufgeregt, hat vergessen in Jerusalem. Und was hast du uns angetan? Und ja, ich muss sein in das, was meines Vaters ist. Und dann heißt es von Jesus, hochinteressant, und er hat sich Maria und Josef untergeordnet. Obwohl es menschliche Wesen waren, hat sich der Sohn Gottes ihnen untergeordnet. Hast du dich auch schon untergeordnet, Maria und Josef, was es auch immer heißen mag? Deinen Eltern untergeordnet. Die meisten Konflikte und Krisen sind entstanden, weil die Leute am Gebot sich versündigt haben, du sollst Vater und Mutter ehren. Da sind die meisten Katastrophen entstanden, die meisten Krisen und die meisten Konflikte. Würdest du dich mit deinen Eltern vertragen, gäb's Frieden auf Erden. Und du würdest lange leben, gesund leben, die Eltern würden dir helfen, die Eltern würden dir beistehen, aber so stehen sie dir nicht bei. Zu sagen, komm jetzt aus dem Haus, aus dem Sinn, aus den Augen. Die sind nicht so wie der verlorene Sohn, der an der Tür steht und wartet. Oh, komm heim, verlorenes Kind.
Wie bist du aus dem Haus gegangen? Weißt du, wenn eine große Firma, Konzern, bevor sie einen Chef, eine Führungspersönlichkeit einstellen, die erste Frage ist nicht, was kannst du, sondern wie sind sie von zu Hause weggegangen? Rausgeflogen? Abgehauen? Oder haben ihre Eltern sie schön brav begleitet und sogar noch hingebracht und so weiter? Wie sind sie aus dem Haus gegangen? Das ist die Kardinalfrage bei Führungspersönlichen von Top-Leuten. Die wissen es. Denn so wie sie aus dem Haus, wie du aus dem Haus gegangen bist, so stehst du zur Firma. So stehst du auch zur Gemeinde, wie du aus dem Haus gegangen bist. So ist dein Bezug zur Familie, wie du aus dem Haus gegangen bist. Ganz was Wichtiges. Deshalb, wir sind nicht gesellschaftsfähig, wir müssen gesellschaftsfähig werden, um Krisen zu bewältigen. Und deshalb, du kommst jetzt in die Familie und das Erste musst du lernen, dir geht es genauso brennst durch wie der Herr Jesus mit 12 Jahren. Und du musst dich lernen, wieder unterzuordnen. Maria und Josef, das ist die Gemeinde, ein Bild für die Gemeinde. Und er nahm zu an Gnade und an Weisheit. Und du wirst merken, was du zunimmst an Gnade und Weisheit, wenn du dich unterordnen gelernt hast. Konflikte löst man aus dem Geist heraus, indem die Verletzungen heilen, indem man sich demütigt, indem man den Trost des Heiligen Geistes annimmt, indem man von oben sich was sagen lässt, aber auch von unten natürlich auch, nicht nur von oben. Du kannst nicht nur von oben wandeln und so wie Hans gucken in die Luft. Du musst auch auf die Erde gucken, was da unten noch passiert. Sonst tappst du noch in Sachen hinein, wo du nicht hineingehen solltest. Aber es ist wichtig, wie löse ich Konflikte? Und du löst einer der wichtigsten Konflikte, deinen Seelenkonflikt. Lobe den Herrn, meine Seele. Löst du, indem du alles wegguckst, alles stehen lässt und ins Heiligtum gehst. Ins Heiligtum gehst und vom Asaf heißt es, ich verzweifelte, ich verzagte, ich bin fast durchgedreht, ich bin fast wahnsinnig geworden. Sagte Liederdichter Asaf, ich bin fast verrückt geworden, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht. Und das, was Krisen auslöst, du siehst, wie den Menschen, denen geht es gut, die nicht glauben, alles perfekt. Die haben Geld, die haben Auto, die haben Urlaub, die haben alles. Und du bist ein Frommer, betest Tag und Nacht und dir geht's dreckig. Und zwar jeden Tag mehr und mehr. Und du sagst, ich verzweifle, Gott, ich verstehe die Welt nicht. Wie kannst du es so zulassen? In deiner Bibel heißt es, du lässt die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen. Und anscheinend haben die Ungerechten mehr Sonne als ich. Ihr lebt mehr im Schatten und dergleichen. Und Asaf verzweifelte, bis dass ich ging ins Heiligtum. Du verzweifelst, deine Konflikte werden nicht gelöst, solange du nicht ins Heiligtum gehst. Und die Frage ist, bist du schon im Heiligtum angekommen oder nicht? Heiligtum ist nicht die Gemeinde hier, ist nicht eine Kirche, nicht eine Organisation, nicht eine menschliche Gruppe. Heiligtum ist da, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und sonst niemand. Heiligtum ist da, wo Gott zu Hause ist. Und wo findest du das Reich Gottes? Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist inwendig in dir. Konflikte löst man durch die Gegenwart Gottes, im Heiligtum Gottes. Und die lösen sich dort von selbst, sobald du dort angekommen bist. Sobald du in der Gegenwart Gottes getreten bist und im Licht Gottes stehst, Gott dich durchleuchtet von innen und außen, lösen sich die Konflikte. Konflikte lösen durch Loslassen, durch Vergeben und Gott überlassen, dieses Lassen. Durch Vergeben, durch inneres Loslassen, durch Schlichtung, Versöhnung, Ausgleich, Ergänzung, durch Loslassen. Loslassen, aber alles. Herr, das auch noch, ja, das auch noch. Loslassen. Vergebung greift erst in dieser Welt, wenn wir vergeben haben und die Vergebung angenommen haben. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 3 und folgende Verse. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das ist unsere Bestimmung. Und muss vorstellen, und die Engel haben schon Konflikte. Wir werden die Engel richten. Ob wir jetzt gute Engel sind oder schlechte Engel, ist ja dahingestellt jetzt mal für den ersten Augenblick. Aber wir werden die Engel richten. Und du kannst nicht einmal deine eigenen Probleme lösen. Und du wirst Engel richten. Und die Bibel sagt, lies mal, da steht schwarz auf weiß, 1. Korinther 6, Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Geschweige denn die Dinge des Lebens. Wenn ihr nun über die Dinge dieses Lebens zu richten habt, so setzt diese dazu, die gering geachtet sind in der Gemeinde, zur Beschämung, sage ich euch.
Also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen seinem Bruder entscheiden vermag, sondern es rechtet Bruder mit Bruder und das noch vor den Ungläubigen, also die sind noch in der Welt vom Gericht gegangen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr ein Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst es euch nicht lieber Unrecht tun? Und das ist, wie man Krise überwältigt. Warum lässt ihr euch nicht Unrecht tun? Und das ist, die meisten Leute, nein, das ist mein Recht, ich poche drauf, ich bestehe drauf und ich akzeptiere, muss es so sein, mir steht es zu. Aber ich sage dir, du löst deine Krise, wenn du sagst, nehmt. Komm, auch die Jacke und die Hose noch dazu. David Wilkerson, Kreuz und Messe hätten wir nicht entstanden, wenn er da nicht seine Schuhe ausgezogen hätte und gesagt hat, nimm diese Schuhe, guck mal, weil der Hippie sagte damals, vom Nicky Cruz, glaube ich, war das sogar, und sagte, guck mal, Pastor, du kannst gut lachen, du hast so schöne Schuhe. Der zieht die Schuhe aus und sagt, hier hast du es, und läuft durch New York mit Socken. Verstehst du? Sind wir bereit, loszulassen? Wir erreichen manchmal nicht, weil wir immer auf unser Recht pochen. Mein Recht. Und der Segen fließt nur, wenn wir Unrecht erleiden. Bereit sind, Unrecht zu erleiden. Und bereit sind, einfach runterzusteigen. Und hier, ich lese jetzt weiter, Ungläubige. Und wir wollen natürlich Engel richten. Und wir werden mit diesem Rechtshändel miteinander nicht klarkommen, nicht klar. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das Leben geht so oder so vorbei, ob du es hast oder nicht hast, bist oder nicht bist. Das Leben ist sowieso für die Katz, auf Deutsch gesagt. Was hast du groß? Lies Prediger und du wachst auf. Lies Prediger, da steht alles schwarz auf weiß. Alles ist Haschen nach Wind. Alles ist Haschen nach Wind. Aber du hängst, oh, mein Leben, mein Recht, mein Glück, meine Sache. Und ist für alles so vergänglich. Und dann noch die Sünde. Leute haben so viele Fehler gegen mich begangen, gegen dich auch, gegen uns alle. Und der heilige Sohn Gottes hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung. Kannst du, und da löst du die meisten Konflikte, Vater, vergib ihnen. Die sind alles dumm, saudumm und blöd. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, wie es mir wehtut oder dir. Wie die dich verletzen, wie die dich runterputzen, wie die dich runtermachen. Weißt du, die denken auch, der muss Panzer haben wie eine Schildkröte, ein dickes Fell und so weiter. Aber hier, wenn die nachher trifft, die muss nur schief angucken, dann gehen sie schon wie eine Rakete hoch. Aber verstehst du, dir traut man alles zu. Über dich kann man die ganze Gülle ausgießen. Und das macht dir gar nichts aus, das ist okay. Vater, vergib ihnen. Weißt du musst lernen als Heiliger, heilige Menschen sind Menschen, die vergeben können und die einfach in der Vergebung leben.
Ich wollte nur sagen, ich habe 15 Jahre meine Krankenversicherung losgelassen und bin sogar umsonst operiert worden.
Ja. Ja. Was ist... Amen, wir wissen es. Ja, du musst es von Gott haben und sonst klappt es nicht und sonst funktioniert nichts. Aber man muss es von Gott haben. Aber bis man dahin kommt, dass man von Gott hat, ist ein langer Weg. Da bist du eine ganze Weile in der Wüste und du lebst in der Wüste. Und was gibt es in der Wüste? Schakale, Steine, Schlangen. Und all dieses ganze Zeug. Also, wichtig ist zuerst mal vergeben. Vergebung. Vergebung ist Konfliktregulierung. Vergebung ist alles Gott abgeben. Gott überlassen. Sich nicht mehr rächen, sich nicht mehr verteidigen. Was du einmal Gott abgegeben hast, das ist nicht mehr dein Problem. Vater, vergib ihnen. Und das ist, wo wir diese ganzen Konflikte lösen. In der Kammer, allein, zwischen uns und Gott. Das kannst du auch nicht beim Seelsorger ausmachen. Der kann dich ein bisschen betätscheln und ermutigen und sagen, machen Sie es so, kann er dich ein bisschen beraten. Aber letztendlich muss der Heilige Geist dir sagen, Vater, vergib ihnen. Am besten ist, du machst es pauschal. Also ich habe mich angewöhnt, pauschal zu machen, dann habe ich immer alles eingeschlossen. Dann habe ich nichts vergessen und nichts übersehen. Einfach pauschal. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat der Herr Jesus gemacht und da war die ganze Welt eingeschlossen. Und gegen dich ist die ganze Welt. Jeder Bürger, der hier auf diese Erde kommt, ist ein Bürger zu viel. 6 Milliarden haben wir schon inzwischen. So, Gott wird dich entschädigen, wenn du Gott alles überlässt, Gott abgibst, den ganzen Betrug, den Schaden, den man dir getan hat, das Leid, das man dir zugefügt hat. Und selbst der Heiligste muss hier vergeben. Wenn der Heiligste vergeben muss, Brüder und Schwestern, wenn Jesus schon vergeben muss, was willst du, was will ich sagen, wo wir Sünder sind? Wenn schon der Heilige das machen muss. Und meine Bibel sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Du musst also diesen Trost Gott überlassen, dass er dir die Augen abwischt, die Tränen in deinen Augen, dass er sagt, beruhige dich jetzt, sei ruhig, ich werde dich entschädigen zu meiner Zeit. Und du wirst alles wiederkriegen, wiederbekommen. Zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit. Wenn mein Kairos, meine richtige Zeit gekommen ist, Gott wird dir deinen Verlust entschädigen, den Betrug, den du erlitten hast. Das, was man dir unrechtsmäßig genommen hat, wo man dich enteignet hat. Ich krieg von den Russen, vom Stalin alles wieder zurück, was der Stalin meiner Familie weggenommen hat. Und das hat eine ganze Menge. Weißt du, mein Vater hat geheult, hat Gott nie vergeben, mein Vater lange Zeit nicht vergeben. Das hat ihn fast krank gemacht. Und wahrscheinlich war das auch, was ihn krank gemacht hat. Da kam Stalin, der Befehlter von Moskau, da alle Möbel raus und da kamen Ausländer in unsere Wohnung oder in die Wohnung von meinen Eltern. Die schönen alten Möbel von Großvater und so weiter, die sind alle draußen verreckt im Regen, kaputt gegangen. Diebe kamen, haben alles gestohlen. Die haben wunderbare Kommoden, so Kleinholz verbrannt, die wussten nicht, was es wert ist. Für uns war es sehr viel Idee, für meinen Vater damals. Und er sagte, ich will mit Kolchos und Sofkos nichts mehr zu tun haben. Der hat, als er Christ wurde, hat er innere Heilung gebraucht gegen Kolchos und Sofkos. Wenn ihr das wisst, was es ist. Gegen Kolchos und Sofkos. Innere Heilung. Und dann, als es hieß auswandern, haben sie gesagt, so schnell wie möglich raus aus diesem System. So schnell wie möglich raus. Und wir sind dann nach Deutschland gekommen. Und Gott hat uns hier mehr wie entschädigt. Wir sind mit 2 Koffern gekommen und 10 Personen. Und wir haben überlebt und alle gesund, alle munter, alle fröhlich und so weiter. Gott hat uns Gnade geschenkt. Weißt du, Gott hat uns entschädigt. Guck mal, was aus Stalin und seiner ganzen Bagage geworden ist. Gewiss, da gibt es auch ein paar Mafiosos noch darunter. Aber guck mal, was ist dabei rausgekommen ist. Der Staat ist bankrott. Aber wir leben immer noch und zwar guter Gesundheit. In aller Liebe. Gott wird dich entschädigen. Du musst nicht weinen über den Verlust. Was du einmal Gott abgegeben hast, was du in die Hände Gottes einmal gelegt hast, damit beschäftigt sich jetzt Gott. Wenn du deine Kinder Gott abgegeben hast, Gott beschäftigt sich mit deinen Kindern. Das ist also Hingabe dem Herrn. Wenn du deine Vergangenheit Gott abgegeben hast, und bei vielen ist die Krise Vergangenheit, unbewältigte Vergangenheit, du hast es Gott überlassen und jetzt macht Gott daraus. Er löst diese Konflikte, die unaufgearbeitet wurden. Er stellt dich jetzt, gibt dir die Feineinstellung in deinem Leben und jetzt findest du deinen richtigen Platz. Zuerst der Herr, dann komme ich, dann kommt die Familie und dann kommt vieles andere und dann erst in der Ferne liefen irgendwo noch auch die Gemeinde noch darunter. Weißt du, aber so viele Leute haben nicht Prioritäten in ihrem Leben gesetzt. Es ist ganz arg wichtig, Prioritäten, zuerst der Herr. Der Herr ist wichtiger wie Frau und Kind und Kegel. Der Herr ist wichtiger. Aber dann, nachdem du den Herrn Jesus hast, dann bist du wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst nicht den Nächsten mehr lieben als dich selbst, sondern nur wie dich selbst. Und dann kommt deine Familie. Deine Familie ist wichtiger wie die ganze Welt da draußen. Was nützt es, wenn du die ganze Welt rettest und deine Familie vor die Hunde geht? Was nützt es? Du bist für deine Familie zuerst mal verantwortlich. Für deine Kinder, für deinen Partner und deine ganze Sippe. Dass deine Familie zum Glauben kommt. Und nachdem deine Familie zum Glauben gekommen ist, dann kümmere dich auch um die anderen auch noch. Aber zuerst mal du und dein Haus. Und du übergibst jetzt Gott dein Haus und sagst, jetzt ist Herr meine Familie. Und ich habe das dir, meine Familie, anvertraut. Ich bete zum Beispiel nicht groß für meine Kinder. Mach auch keinen Zirkus, dass ich bete jeden Tag, lieber Heiland. Ich habe dem Heiland meine Kinder übergeben. Und der Heiland weiß es, dass sie ihm gehören. Und jetzt muss er gucken, dass sie zurechtkommen. Ich sorge mich nicht, denn wenn ich jeden Tag sage, Herr Jesus, du weißt es, oh meine Kinder, was machen die alles? Dann mache ich genau das, was wie der Hiob, ich rufe die Furcht wieder ran. Nein, ich habe Gott abgegeben und sage, danke Vater, du wirst das Beste aus ihrem Leben machen. Und meine Enkelkinder und.
Wir sollten Gott viel mehr danken, was er draus machen wird, und nicht ständig bitten, oh Heiland, guck mal, er rette, guck mal, was der jetzt schon wieder macht. Lass doch den machen, was er will. Lass doch seinen Schweinetrog kommen. Und wenn er, und vielleicht musst du ein bisschen schneller zum Schweinetrog kommen. Herr, beschleunige den Gang zum Schweinetrog, damit er schneller nach Hause kommt. Aber Gott kommt mit allen zurecht, und du musst nicht Gott Vorschriften machen, wie er das alles machen will und soll. Gott weiß, was nötig ist, damit der oder die gerettet werden. Also vielmehr Gott loben und danken und preisen, das löst Konflikte. Indem du in die Zukunft schaust und sagst, der Herr hat alles wohl gemacht. Und ich danke einfach Gott, dass er alles wohl gemacht hat, obwohl es vielleicht alles unwohl ist. Verstehst du, ich habe Konflikte, aber ich lebe nicht in den Konflikten, ich schaue nicht auf diese Konflikte, ich fixiere mich nicht auf diese Konflikte, sondern ich schaue in die Zukunft und ich weiß, der Herr hat alles wohl gemacht. Ich lebe vom Ziel her und dort ist alles im Besten. Und das ist die Ewigkeit, die auf mich und meine Familie und meine Arbeit wartet. Konflikte lösen wir durch die Gnade Gottes. Dass du hier bist, ist Gnade Gottes. Dass die anderen hierher kommen, ist die Gnade Gottes. Dass noch so viele wie der Herr hinzutut, das ist alles Gnade Gottes, Leute. Dass du Sünden erkannt hast, das ist Gnade Gottes. Und dass die Sünde erkennen, ist Gnade Gottes. Wir leben ja nur von der Gnade Gottes, von der Hand Gottes. Die Hand Gottes löst die Konflikte, Geschwister und Freunde. Gottes Hand löst unsere Konflikte. Gott öffnet uns die Augen, gibt uns ein Schlüsselwort oder das Stichwort, sagt uns, gibt uns den Beistand und sagt, ich stehe bei dir, fürchte dich nicht, geh vorwärts. So, nur ein paar Tipps ganz schnell. Wer Krisen erfolgreich lösen möchte, der muss sich erstmal geistlich darauf vorbereiten, auf die Lösung der Krise. Wandelt im Geist, ist das Stichwort, das ich euch gebe. Wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also werdet nichts Negatives tun können. Geistliche Menschen haben keine Probleme mit Krisen. Sie fressen sie wie Riesen. Reimt sich sogar noch. Die machen aus allem das Beste, das Optimalste. Krisen löst man, indem man sich in der Liebe Gottes geborgen weiß. Also alles, was kommt, war bei Gott zuerst mal am Schreibtisch, genehmigt von ihm. Krisen löst man, indem man demütig ist. Mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Wer mit der Gnade Gottes lebt, nicht neidisch und eifersüchtig ist auf andere. Unsere Krisen haben eine geistliche Ursache. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Ursache begreifen. Und zuerst einmal Tiefwurzler werden, im Herrn gegründet. Deine Position ist wichtig für deine Krisenlösung. Dein Problem sei da, wo Gott dich haben will und nicht, wo die Gottlosen sind. Geh weg von gottlosen Menschen. Du musst mit denen zusammenarbeiten, am Arbeitsplatz, Schule, Beruf oder was weiß ich, auf der Straße. Aber du sollst deine Kumpel sollen nie und nimmer Gottlose sein. Deine Kumpels, Herzensfreunde, so Busenfreunde, mit denen du alles ausplauderst und betätschelst und planst und so weiter. Das sollen Kinder Gottes sein. Da brauchst du auch gar nicht viel. Zwei oder drei reichen dir vollkommen. Du sagst alles dem Herrn. Und wenn du viel mehr Freunde hast, vergrößerst du nur deine Probleme. Zwei oder drei, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, wird es ihnen widerfahren. Also zwei oder drei, die so Verschwörer sind, so eine Verschwörung, eine Herzensverschwörung. So, deine Position. Bist du da, wo du gedacht hast, dass du sein solltest, wo Gott dich haben wollte? Bist du in deiner Bestimmung? Jesus wusste, ich muss in das, was meines Vaters ist. Ist deine Reaktion richtig oder falsch? Wie ist deine Reaktion? Weißt du, vielfach haben wir nur falsche Alarme. Das sind die Konflikte, immer falsche Alarm. Verdächtigung, Vermutung. Wäre ein Thema für sich selbst. Überwinde dir deine Krisen, ist mein Thema. Bilde dir eine vernünftige Meinung von dir selbst, von Gott, von den anderen, von der Situation. Und begründe das mit der Bibel. Nimm an deine Konkordanz zur Hand und sag, was sagt die Bibel dazu? Viele Krisen entstehen aus Furcht und Angst, wenn du genau hinguckst. Oder falsche Erkenntnis oder Desinformation, weil du nicht genau gewusst hast, da bist du dem Teufel auf den Leim gegangen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und sei nicht zur Welt verbunden. Kleb nicht an diesem Planeten. Das ist nicht alles. Die Welt mit ihrer Lust vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Frag dich, was ist der Wille Gottes für mein Leben?
Wer in Gott ist, der behält in allem den Überblick. Von guten Mächten wunderbar geborgen, singen Bonhoeffer. Wunderbar getragen, wunderbar geführt und wunderbar entwickelt. Wer auf Gott hört, der verzweifelt nicht, der bewältigt jede Krise. Hörst du auf Gott? Heute Abend hast du die Predigt gehört, hast du schon Gott rausgehört? Wo Gott zu dir persönlich reden wollte, irgendetwas sagen wollte, vielleicht das, was du gar nicht hören wolltest. Viele Krisen entstehen einfach, weil wir nicht auf Gott gehört haben. Lass Gott zu dir reden. Wer immer aus Gott lebt, der wird nie überfordert werden. Brennt nie aus. Der handelt immer normal. Ganz arg wichtig, um deine Krise zu überwinden, ist deine Identität. Du musst dich in Gott wiederfinden. Wer bist du? Jakob zittert und bebt und hat Schweißfüße und Schweißhände und weiß sich nicht zu helfen und dreht fast durch und sagt, oh, Frau, geh du mit den Kindern in der Richtung und du gehst in der Richtung, irgendjemand wird von uns überleben. Du siehst also, sein Bruder Esau kommt ihm entgegen mit 400 Speere und der dreht durch. Und dann ist er in der Gegenwart Gottes und kämpft eine ganze Nacht und vielleicht dein Problem, deine Krise kann bewältigt werden, wenn du eine Nacht mal auf den Knien verbracht hast. Eine Nacht würde schon sehr viel auswirken. Ich würde schon sagen, fast eine Stunde würde ausreichen. Wenn du richtig vor Gott gekniet und gebetet hast, mit Gott gerungen hast, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, dann bekommst du eine ganz neue Identität. Und dann kriegst du so einen Klaps auf dem Hintern, Liebeszeichen, Liebeserweis Gottes. Und du bist jetzt nicht mehr Jakob, der Gauner, der Schlitzohr, der Betrüger, der Schwindler, der Ganove. Jetzt bist du Israel, Gotteskämpfer. Oder Gott kämpft für dich. Du hast plötzlich eine ganz neue Identität und die Krise ist vorbei. Brüder und Schwestern, wenn der Herr uns berührt hat, ist die Krise vorbei. Mit einem Schlag. Du brauchst einen Liebesklaps, göttliche Streicheleinheiten. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und weißt du, was der Jakob dann war? Dann nützt eine Fußverlängerung nichts. Der hinkte. Seine Sehne war ausgerenkt. Er hinkte. Weißt du, und du hinkst, bist einseitig plötzlich. Du hinkst, nur noch der Herr. Du und der Herr. Und deshalb essen die Juden auch keine Sehnen. Das ist ein Zeichen deswegen. Weil Jakob von Gott berührt wurde, der Vater des Volkes Israel. Ich lass dich nicht. Israel wäre nie Israel geworden. Und jeder, der diese Erfahrung hat, zählt sich erst zum Volk Israel, kann die Segnungen Israels in Anspruch nehmen, alle anderen für andere gilt es nicht. Kannst Jude sein 100 Mal, das nützt dir nichts. Kannst in Israel leben, wird dir auch nichts nützen. Du musst von Gott berührt werden, wie Vater Jakob. Und erst das macht dich zu einem geistlichen Israel. Das macht dich zum geistlichen Volk Gottes. Das ist, was wir, wie wir Kinder Gottes werden, wenn Gott uns berührt. Nicht der Pastor, sondern der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus. Dann sind wir zum geistlichen Israel. Und dann gelten uns alle Verheißungen von Abraham bis Jesus. Dann gelten uns alle Verheißungen. Und dann sind die Krisen eigentlich gelöst schon. 90%, 95%. Wenn Gott in deinem Leben gewinnt, Oberhand bekommt, und dann hast du alles im Griff. Jakob hat plötzlich im Griff. Dann sagt er jetzt, oh Halleluja, frisch gemacht, rasiert. Vielleicht auch nicht, wahrscheinlich hat er einen Bart gehabt. Und dann geht er und jetzt kommt Esau. Und was passiert? Die Brüder fallen in den Arm, küssen sich und heulen. Und sagen, Bruder, wie konnten wir das? Du siehst plötzlich, sieht Esau nicht mehr den Jakob, sondern er sieht Israel. Und das ist, wie Probleme gelöst werden. Und wenn du von Gott berührt wirst, dann sind die Menschen, die dir Probleme machen, keine Problemmenschen mehr. Die dir Konflikte bereiten, sind keine Konfliktmenschen, sondern die sind Israel. Gnade Gottes, Segen Gottes, Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Wenn Gott die Kontrolle in deinem Leben übernimmt, dann geht's vorwärts, dann ist dein Leben bewältigt. Dann hast du eine neue Identität in deinem Leben. Dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Und es gibt nichts mehr Altes in deinem Leben. Es gibt nichts mehr Unerledigtes. Es gibt nichts mehr aus diesem Haufen. Der Haufen hat sich aufgelöst. Wenn Gott dir begegnet ist, dann kannst du wieder deine Familie zusammenbringen. Dann kommt wieder deine Familie zusammen, wenn Gott dich berührt hat. Dann kommen wieder die Kinder zusammen. Bei vielen kommen die Kinder gar nicht mehr nach Hause. Die trauen sich nicht mehr nach Hause zu kommen.
weil Gott sie noch nicht berührt hat. Aber wenn Gott die Familie berührt hat, die haben eine Sehnsucht nach Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die müssen nach Hause kommen, dann machen wir wieder eine Fete. Da machen wir wieder ein Fest. Aber das muss vom Herrn geschehen. Gott muss diesen Zug schenken. Heute Abend ist mir ein Anliegen, bewältige deine Krisen. Ich werde morgen noch darüber sprechen, aber ich gebe euch nur das Stichwort. Womit du dein Leben fütterst, das ist dein Leben. Wenn du dein Leben mit Problemen fütterst, ist dein Leben nur noch ein Problemhaufen. Wenn du dein Leben mit Gott fütterst, mit dem Wort Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes fütterst, ist dein Leben Herrlichkeit Gottes. Und du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Deshalb, womit speist du? Womit fütterst du deine Seele? Und das ist ausschlaggebend. Lobe den Herrn, meine Seele. Und zwar nicht nur das, Peter, das ist wunderbar, dass wir gesungen haben, aber wir singen, haben menschlich gesungen, diese Lieder. Geistlich werden diese Lieder gesungen. Der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und schenkt mir voll ein. Das ist also nicht nur meine Sünden vergibt, das ist nur ein Teil des Evangeliums. Und du siehst, wie wir uns nur bei einem Teil des Evangeliums aufhalten, der dir deine Sünden vergibt, deine Gebrechen halt ein, der dich mit Gnade krönt und voll einschenkt. Gott will dir voll einschenken, dass dir an gar nichts fehlt. Und dann kannst du als Kind Gottes so spielend abgeben, weil du so viel hast. Also du kannst sowieso alles gar nicht verbrauchen in der kurzen Zeit. Komm, nehmt es. Ich krieg wieder was Frisches. Und ich habe eines entdeckt in meinem Leben, je mehr ich hergebe, desto mehr frische Sachen kriege ich. Neue Sachen, andere Sachen. Je mehr ich oute, je mehr ich mitteile, je mehr ich predige, ich sitze manchmal da und sage, lieber Gott, guck mal, ich plane so meine Themen, ein bisschen ordne, bete ich am Anfang des Monats und sage, Herr, was ist dran, was wäre dran? Und dann habe ich so ein paar Stichworte meistens notiert. Aber in der Zeit, wo ich dann anfange, mich vorzubereiten, es fließt und fließt und fließt und fließt und fließt, sage ich, oh Gott, guck mal, wieder was Neues geworden. Wieder was Neues. Du wirst kreativ. Und das löst die Konflikte. Und Leute fragen mich und sagen, wie machen Sie das? Sie predigen dreimal in der Woche und jedes Mal, wir hören schon Ihre Predigten einige Jahre und jedes Mal bringen Sie was anders und legen das anders aus, das Wort Gottes. Wie machen Sie das? Ich weiß es gar nicht, wie ich das mache. Ich weiß nur eines, es wird uns gegeben. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Und das ist, du kannst gefüllt werden mit Gott. Und da brauchst du nicht große theologische Abhandlungen, Kommentare und Werke. Es fließt. Und ich möchte, dass in deinem Leben der Segen Gottes anfängt zu fließen. Dass du nicht auf Reserve fährst, auf Sparflamme fährst und so weiter. Oder gerade, dass sie durchkommt durch die Hintertür, wie die Frau mir das erzählt hat, wie sie das im Reich Gottes kommen möchte. Durch eine Hintertür noch, durch irgendein Schlupfloch, Mauseloch vielleicht oder was das auch immer ist, ins Reich Gottes. Nein, ich möchte durchs Hauptportal, ich möchte das Ziel erreichen. Halleluja. Und das dank der Gnade Gottes. Amen. Und ich muss meine Probleme bewältigen. Und wenn ich hier sie nicht bewältige, wie will ich dann im Himmel bewältigen? Es ist zu spät. Zug abgefahren. Deshalb heute bewältige deine Probleme. Bestelle dein Haus. Bestelle deine Situation. Bring alles in Ordnung, soweit wie es möglich. Und was noch fehlt, das wird der Heiland machen. Was noch fehlt. Aber was du kannst, das tust. Lass uns aufstehen. Wir singen einen Chorus. Und wenn irgendjemand da ist, der Gebet braucht noch und der sein Haus bestellen will, und sein Leben mit Gott in Ordnung bringen möchte und sagen möchte, Herr, ich möchte jetzt nicht nur Vergangenheit, sondern ich möchte in die Zukunft leben. Weißt du, wir pendeln immer wieder, ja, Herr, wie schaffe ich das? Mit Gottes Hilfe schaffst du alles. Bei Gott ist alles möglich. Selbst wenn es unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Mit Gott schaffst du auch Dinge, die so unmöglich klingen. Also ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Nein, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, kannst du auch die unsympathischsten Menschen lieben und so weiter. Dann kannst du allen vergeben, allen verzeihen, dann kannst du großzügig sein. Wenn Gott nicht in dir hineingeboren ist und du nicht wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung, dann bist du immer kleinkariert, immer Pharisäer, immer Perfektionist, immer, du wirst alles genau und alles recht machen. Nein, wenn die Liebe Gottes hineingekommen ist, dann nimmst du den Arm und drückst du und sagst Halleluja. Und fragst gar nicht, bist du Moslem, bist du Buddhist, bist du Hindu, bist du Katholik, bist du Protestant, was bist du, Jehovas Zeuge oder Adventist, spielt keine Rolle. Du bist ein Mensch nach dem Ebenbild Gottes. Und Gott liebt die Menschen. Und ich sage euch eines, wenn Gott einem Menschen begegnet, dann schaust du nicht auf die Religion, dann schaust du nicht auf irgendwelche religiöse Bekenntnisse, da siehst du das Herz. Und Gott sieht nicht die Person, sondern das Herz an. Und Geschwister, genau das ist es. Wir sind immer so perfektionistisch, katholisch, evangelisch. Nein, Gott sieht
sieht das Herz an. Und weißt du, du kannst hier so fromm sein und Gott sieht das Herz. Und da sagt er, guck mal, innen drin, äußerlich übertüncht, aber innen drin voller Geschmeiß, voller Ungeziefer. Pfui. Verstehst du? Und Gott sieht das Herz an. Und wenn du die Liebe Gottes hast, siehst du die Dinge mit dem Herzen Gottes, mit den Augen Gottes, mit der Liebe Gottes. Und da ändert sich so viel in deinem Leben, wenn du die Liebe Gottes erfasst und ergriffen hast. Und ich mache euch Mut. Peter, ich weiß nicht, was wir singen, aber Gott möge uns segnen bei dem Gesang.